Neue Folgen für euch. Bevor wir wieder losziehen, besprechen wir für euch den Sneak-Film The East und einen ganzen Sack weiterer Filme. Mit mir hier, ihr kennt sie, sie hat euch hierher gebracht, Claudia Perner.
Hi.
Und ich bin ab sofort euer neuer Anführer. Ich bin Stefan Giesbert.
The East. Stefan, worum ging's?
Vielen Dank, dass du mich das fragst. Das ist sehr praktisch, dann kann ich auch direkt erzählen. Es geht um eine Gruppe von Ökoterroristen, die sich The East nennen und die damit drohen, die Anführer von ihrer Meinung nach die Umwelt oder die Menschen vergiftenden Konzernen direkt persönlich anzugreifen. Irgendwie ganz am Anfang sieht man so eine Szene und den sieht man auch, glaube ich, im Trailer. Da brechen die in ein Haus ein von einem Vorstandsvorsitzenden von so einer Ölgesellschaft und schütten halt die ganze Klimaanlage voll mit Klärschlamm und Öl und so Ekelzeug und machen das Haus unbewohnbar. Und da gibt's eine Detektei oder eine Firma, da ist eine Ex-FBI-Agentin, die unsere Hauptdarstellerin ist, und die soll diese Gruppe The East finden und begibt sich dazu, ja, so ein bisschen in den Untergrund, streunert so rum und findet dann halt auch irgendwann Anschluss. Und die geht dann mit dieser Gruppe, also freundet sich mit dieser Gruppe ein und an und zieht dann gemeinsam los, um diese Überfälle zu begehen, und versucht halt immer so zwischendurch Bescheid zu sagen ihrer Auftraggeberin, und die entscheidet dann, ob das ein Klient ist, der betroffen ist oder nicht, weil dann ist denen auch egal. Was ich auch ziemlich krass finde.
Bekannte Darsteller oder?
Aaron Page, dann hier der Schwede, der auch Alexander Sarsgaard, ja. Mhm. Und Britt Marling, aber die sagt mir jetzt nicht, dass die Hauptdarstellerin. Mhm. Aber das wusste ich auch nur, weil ich. Also den Herrn Sarsgaard habe ich. Sarsgaard?
Gott? Ja, das ist doch. Ja.
Der war vor irgendwie 3 Wochen, war der schon mal in der Sneak, als der Freund, der neue Freund von der Rockerin bei der Folge mit dem Kind.
Ja, das ist ja Kirsten Dunsts Mann in Melancholia.
Ah, okay.
Und der Sohn von Stellan Sarsgaard.
Auch
ziemlich bekannter Schauspieler, aber egal.
Okay. Gut.
Und irgendwie sonst bekannte Leute, Regie, irgendwas?
Also mir haben die Leute alles nichts gesagt. Ich habe es jetzt auch nicht aus. Ist ja irgendwas.
Okay.
Aber der ist wohl schon öfter aufgefallen durch so Ökokram.
Okay.
Also im Endeffekt ist es eigentlich so ein Spionage-Thriller. So, du hast einen Agenten, der irgendwie, also ob jetzt ein Amerikaner sich in Russland einschleust oder sich irgendjemand in so einer Ökoterroristenzelle einschleust oder egal was,
ja,
so diese Undercover-Nummer.
Diese klassische, ja, Undercover-Situation, wo auch bestimmt dieses Thema so, bist du dann in irgendeiner Form, wie stehst du zu denen und sowas,
genau.
Oder?
Ja. Ja, genau. Und da ist es halt, also natürlich diese klassischen Sachen mit wie setze ich eine Botschaft ab?
Mhm.
Also irgendwie so, nee, Telefon ist ja total böse, und aber die sind so alle so ein bisschen so, ja, ich will jetzt nicht so esoterisch, aber so,
mhm,
weißt du, so alles, was da so mitschwingt.
Mhm.
Da sind ja dann manche, die Handys total ablehnen, andere lehnen irgendwas anderes total ab, und
okay,
irgendjemand, jeder hat da so sein Thema, und das ist natürlich schwierig, dann so eine Botschaft rauszubringen. Und weil man kann ja auch darüber geortet werden, verfolgt werden und so, das spielt auch alles mit rein. Und dann eben ganz krass, weil die halt immer jemanden quasi in ihrer Gruppe haben, der direkt davon betroffen ist, von dem, was die diese bösen Firmen getan haben.
Mhm.
Es geht irgendwie um ein Medikament, Antibiotikum, mhm. was irgendeiner, was dann halt Nebenwirkungen hat. Und einer von denen hat halt Nebenwirkungen. Mhm. Ohne jetzt da mehr zu erzählen. Und deswegen ist es für ihn wichtig, dass das so durchgezogen wird. Oder andere sind halt irgendwelche Verwandte, die dann als Kinder irgendwelchem Zeug ausgesetzt worden
sind. Also die haben alle eine persönliche Motivation, warum sie diesen...
Viele von denen, genau.
Warum sie an diesem Kampf teilnehmen.
Genau. Und sie ist halt irgendwie auch mit dann da drin, unsere Hauptdarstellerin. Und ja, hat halt keinen Grund, aber es ist halt dann leicht, wenn du Betroffene triffst, da dann eine gewisse Empathie für so einen Kampf zu haben. Also, dass du sagst so, ja, das ist schon richtig, dass man sich dagegen wehrt, dass dieses Medikament weiter verbreitet wird oder dass dieser Weiher da jetzt endlich mal befreit wird von dem Klärschlamm dieser Chemiefirma und so weiter.
Naja, aber sowas ist dann halt immer so eine heiligt der Zweck die Mittelfrage, oder?
Genau, das ist ja auch, habe ich mir letzte Woche schon drüber aufgeregt, wenn man dann eben, also weil halt auch im weiteren Vorgang des Filmes Menschen deutlich zu Schaden kommen. Mhm. Und da kann ich irgendwie nicht so gut, also ich kann das schon emotional verstehen, dass Leute da dagegen kämpfen müssen und auch Gesetze brechen müssen für ihr Gefühl, dass sie das so machen. Und wenn sie ihm da so eine Wohnung mit Klärschlamm voll gießen am Anfang, ja, ist nicht rechtens. Aber wo es dann halt Menschen dauerhaft schädigt, also kann ich nicht mehr so gut mit.
Wie positioniert der Film sich da? Ist es so gedacht, dass wir aus der Perspektive der Ermittlerin agieren oder auch mit ihrer Position am meisten sympathisieren? Oder was ist unsere...
Wir folgen sehr stark der Ermittlerin und kriegen noch viel mehr diese Ökoposition ab, mhm. als sie sowieso schon. Mhm. Und es wird halt auch mit drastischen Bildern gezeigt, weiß ich, die toten Fische, die da rumschwimmen oder irgendwelche Anfälle, Krämpfe und so weiter.
Die also die Sympathien des Filmes sind ganz klar auf der Seite der Aktivisten?
Ja,
schon. Oder ist es ambivalent?
Also eher noch auf der Seite der Aktivisten, wobei aber auch eben gezeigt wird, welche Auswirkungen deren Aktionen haben.
Okay.
Und deswegen nimmt es das so ein bisschen wieder raus für mich. Und also ich konnte da auch nicht so, also irgendwie zwischendrin dachte ich auch so, boah, nee, ich möchte nicht, dass ihr das so macht. Mhm. Also da hatte ich persönlich dann große Schwierigkeiten.
Ist das Hauptgewicht des Films dann eher so auf dieser persönlichen Ebene, die untereinander oder was auch immer? Oder was ist der Fokus der Erzählung?
Der erste Teil ganz stark, ja, klassischer Spionage-Thriller.
Okay.
Und dann, für mein Gefühl, kippt er dann. Mhm. Und wir haben halt, wenn sie dann irgendwie mehr auf die andere Seite geht, sie gehen inzwischen auch nochmal nach Hause und dann mit der Chefin, passiert alles Mögliche noch. Aber dann passiert halt auch ganz viel so in dieser Gruppe. Mhm. So, ja, darf ich dich umarmen? Ist es okay, wenn wir in einem Bett schlafen? So, ich will da jetzt irgendwie niemandem zu nahe treten, aber so ein gefühlter 68er-Film, mhm. so die wohnen dann in so einer Kommune im Wald und dann finden sie irgendwie ein Tier, was von irgendeinem Jäger getötet wurde und um dem das Tier zu ehren, ist das Beste, was sie tun, dass sie das essen und dann muss es jemand ausnehmen und dieses Gemeinschaftsgefühl, dann singen sie davon.
Oh, ja. Ja, okay, das bedeutet, dass der Film sich auch mit der Frage beschäftigt oder irgendwie auch versucht darzustellen, dass es eben nicht nur dieser Aktivismus ist, sondern dass es quasi da noch so eine Art zu leben dranhängt oder so und was das bedeutet. Ja. Die Frage ist halt, ob einen das gleichermaßen interessiert. Ja.
Ich war halt anfangs von dem Spionage-Thriller angetan, weil auch das Genre ist, was ich mag, klar. Mhm. Wissen jetzt mittlerweile die Hörer. Und dann hat er mich dann irgendwie verlassen und eben dann diese ja, für mein Gefühl zu viel Botschaft. Ist ja okay, wenn ein Regisseur da eine Botschaft hat, die er rüberbringen möchte. Ich muss dem ja nicht zustimmen oder sonst irgendwas, aber das kann er ja machen. Ist ja sein gutes Recht, deswegen macht er einen Film, deswegen bezahle ich Geld und weiß ja, in den meisten Fällen, natürlich in der Sneak weiß ich es nicht, aber in den meisten Fällen weiß ich ja vorher, was mich erwartet. Ungefähr jedenfalls. Mhm. Und da ist es recht klar, dass man da auch eine ordentliche Botschaft mitkriegt. Mhm. Aber er zieht sich dann hinten raus. Also es wird dann zu viel so, also weißt du, so Spielchen, so Flaschen drehen und darf ich dich umarmen? Ja, und dann umarmen sie sich. Ich möchte, dass ihr beide jetzt mich umarmt. Okay, möchtest du das? Ja, ich möchte dich küssen. Gott. Nein, lass uns lieber nur umarmen und so.
Okay, wow.
Und das dann über 5 Minuten und es ist dann klar so, oh, jetzt gleich beim 5. Mal, jetzt oder beim 3. Mal, so diese ganz klassische, erst umarmen, dann küssen sich 2 und dann irgendwie Schnitt, so und so viel mal weiter. Jetzt ist unsere Hauptdarstellerin dran und natürlich ist die dann nicht irgendwie jemand die Hand geben oder den Rücken massieren, sondern sie muss dann auch küssen, sie muss dann eine Frau küssen und
wow.
Ja, und dann will sie einen Typen küssen und der will sie nicht küssen. Das war ziemlich gut. ja, also.
Okay.
Ja, also die erste Hälfte richtig spannend, die zweite Hälfte eher so, boah, so, geht so.
Ja. Na gut, was kommt da dann in der Endabrechnung bei raus?
5,5 bis 6 Punkte, 5,5 eher.
Okay.
Ja. Also hat mich nicht geärgert, hat sich gezogen, war mir zu langweilig, hat gut angefangen. Vielleicht, wenn es andersrum gewesen wäre, wenn der irgendwie so angeplätschert wäre und dann hinten raus richtig die Spannung angezogen hätte, hätte ich ihn auch anders bewertet. Aber so bin ich eher so, boah, gut, vorbei, ja.
Okay. Ja, aber du wolltest in gewisser Weise, dass der Film da noch ein bisschen andere Geschichte erzählt, weil dem Film geht es ja dann offensichtlich eben ziemlich stark auch um diese Gruppendynamik.
Ja, genau.
Ein Soziogramm von Leuten, die eben sich in so einem aktivistischen Untergrund befinden oder sowas. Und
genau.
Wenn einen das halt nicht so interessiert, dann war es das im Prinzip da.
Ja, und wenn der Film mich halt einlädt mit einer, mit einem spannenden Thriller, also wo es, also war richtig so, gerade auch so diese erste Aktion, die sie da mitmachen muss, darf und so.
Ja, die Verschiebung erklärt sich dann gewisserweise aus der daraus, dass man dann eben in ihrer Perspektive im Prinzip ist, weil sie geht da ran und da ist ein Fall und das ist eine Mission und sowas.
Genau.
Und da wird quasi das größere Bild bewertet und so. Und wenn dann aber im zweiten Teil des Films es plötzlich um dieses soziale Miteinander geht, das sind im Prinzip auch, das geht von ihr aus natürlich, ja? Weil das dann ihre, das ist dann auf einmal ihr, das, womit sie sich beschäftigt und so. Und die Frage ist halt dann, ob du als Zuschauer da wirklich so mitgehst und sagst, na okay, dann beschäftigen wir uns halt jetzt damit. Für dich war es dann offensichtlich so, dass du sagst, no.
Ja.
Nicht unbedingt. Nicht in dem Ausmaß. Okay.
Ganz genau. Was zwischendrin war ganz schön, hat sie eine, trifft sie auf eine Taubstumme. Mhm. Nein, stumm ist sie gar nicht, auf eine Taube. Ja, weil sie reden kann. Und aber die reden halt dann über Gebärdensprache, weil sie halt auch gebärden kann.
Mhm.
Und der Tauben haben die Leute halt Sprechen beigebracht.
Mhm.
Und wir haben halt bei mir in der Familie gibt's halt einen Fall, weil er bestimmt schon mal erzählt, Kontergan, und der kann halt aber auch reden, aber der redet halt anders, als die geredet hat, weil die Tauben anderes, die hören sich ja nicht und die reden dann ganz anders. Aber das war für mich eine sehr schöne Szene, weil ich diese Situation ja auch selber kenne. So.
Mhm.
Man kann dann irgendwie 10 Gebärden, die er eben einem dann immer wieder beibringt, und dann muss er von den Lippen ablesen.
Mhm.
Und ja. Da hatte an der Szene, unabhängig von Thriller, von allem anderen, da hat er mich sofort wieder gehabt. Aber das war halt so persönlich.
Okay.
Ja.
Hm.
Ja. So war das.
The East.
The East.
Ja. Kann man schauen.
Ja. Der Trailer sieht halt auch viel böser aus als in der Film.
Okay.
Der Trailer zeigt Thriller.
Okay.
Und nicht Ökoaktivisten, Gruppendynamics. Ja. So, du warst auch in der Sneak. Du warst ein paar Mal in der Sneak und dann nicht hier oder so.
Ja, und im Kino und so weiter, ja. Also jetzt der aktuelle, ich glaube, es sind auch fast alle jetzt, bis auf einen Film, den ich gesehen habe, sind alle schon angelaufen.
Mhm.
Jetzt am Montag habe ich Die Unfassbaren gesehen, der auf Englisch Now You See Me heißt. Ein Film, von dem man ja den Trailer doch auch in letzter Zeit öfter zu sehen bekommen hat, weil das ja doch ziemlich groß angelegte Sache ist, dass diese Geschichte mit dieser Magier-Show mit vier so Zauberern, einer von ihnen gespielt von Woody Harrelson, eine Jesse Eisenberg, Isla Fisher und der kleine Bruder von James Franco, der kleine Franco, der kleine, weniger intelligent aussehende Franco. Die ziehen eben, also die waren vorher, sehen wir auch eben am Anfang des Films, waren die so als Einzelpersonen mit ihren kleinen Shows und so weiter, ihren kleinen Tricks unterwegs und hatten jetzt nicht so den ganz großen Erfolg. Und dann plötzlich, einige Monate später, tauchen die eben wieder auf, zu viert, mit einer riesigen Show. Und relativ schnell kommt dann eben raus, dass der Clou hier ist, dass sie nicht einfach nur eine riesige, wahnsinnig aufwendige Show machen, sondern dass gleichzeitig sie im großen Stil Geld stehlen. Also bei dieser Szene, die man im Trailer auch zu sehen bekommt, ist eben, dass Teil der Show ist, dass sie eine Bank ausrauben. Auf unerklärliche Weise und so weiter. Jetzt ist, also da kommt die Figur von, gespielt von Mark Ruffalo ins Spiel, der eben fürs FBI arbeitet und quasi versucht, sie ihnen auf die Spur zu kommen, was auch immer, dass diesen Zauber zu beenden.
Das ist ein Film, der spielt heute,
ja,
quasi.
Ja, ja, genau.
Okay. Hört sich so ein bisschen an wie so eine 60er Jahre Gangster Diebesfilm.
Aber wenn du das so siehst, dann verlierst du total diese Ebene. Das ist ein Medienereignis, was die da machen. Also es ist
okay,
eine riesige Show.
Ja, okay.
Ist eine riesige Show, wo eben auch entsprechend instrumentalisiert wird, dass sie dann eine riesige Aufmerksamkeit bekommen und so weiter. Also es ist ein Spektakel, was da passiert, okay, und so. Und die werden eben auch, die werden so eine richtige Sensation eben durch diese Aktion und so.
Die Presse und alles.
Genau. Okay. Und Mark Ruffalo ist halt immer ihnen so ein paar Schritte hinterher und arbeitet sich daran ab, dass die eben auch alles, was sie machen, ist offensichtlich extrem gut geplant und sehr raffiniert, und die treiben halt auch so ein Spiel damit, dass sie ihn immer so ein bisschen verarschen, ja, und so. Also da gibt's so eine Szene, so eine Verhörszene, wo Jesse Eisenberg dann eben, der wie immer auch wie in The Social Network und so weiter, dieser arrogante junge Type spielt, und der eben dann sowas sagt wie always make sure to be the smartest person in the room, also pass immer auf, dass du die klügste Person im Raum bist und so. Und Mark Ruffalo ist ziemlich frustriert damit, also und arbeitet sich ab und irgendwie diese ganze Zauberer-Sache und sowas, also er ist da so ein bisschen. Und dann gibt's noch eine weitere Ebene. Michael Caine ist der Geldgeber dieser Show. Und Morgan Freeman ist eigentlich so ein Gegenspieler. Das ist einer, der ursprünglich auch mal so als Illusionist oder so gearbeitet hat, eben auch Zauberer war, aber sich dann darauf spezialisiert hat, fürs Fernsehen quasi deren Tricks offenzulegen und so weiter.
Ach so, ja, da gibt's ja immer mal wieder so Shows.
Genau. Und der ist denen jetzt quasi auch hinter denen her und versucht eben quasi ihre Show zu sabotieren, wie auch immer. Also wir haben eben ganz unterschiedliche Interessengruppierungen. Der Film fängt erst auch sofort mit so einem Riesenspektakel, eben die große Show und sowas fängt's an. Und also mich zumindest hat er am Anfang, wie auch der Trailer, also erstmal voll reingezogen. Du hast richtig Lust drauf. Es kommt gleich zum Anfang, kommt so ein kleiner Trick, wo du auch als Publikum quasi mit partizipierst. Und am Anfang hast du eben so das Gefühl, hier geht's darum eben, wie sowas funktioniert, wie diese Illusion funktioniert und sowas. Und in dem Film findet dann so eine Verlagerung statt, eigentlich ein bisschen wie bei dir in The East. Und dann wird's eben immer stärker, wird's im Prinzip doch so ein FBI auch mit Verfolgungsjagd und irgendwie, er jagt ihn halt hinterher und ist das alles so, wie es auch und sowas, ja. Also es ist dann irgendwann so, und das hat mich dann ehrlich gesagt ein bisschen gelangweilt, das fand ich dann sehr konventionell so. Also das ist dann so, wenn man dieses Genre sehr mag, okay, dann ist das auch okay, unterhaltsam und so, aber am Anfang hattest du so ein Gefühl von Ereignis, also du hattest so ein bisschen so ein Gefühl von, wow, das ist schlau, was hier konzipiert wird für dich und so, und im weiteren Verlauf des Films gibt's dann auf jeden Fall einen Moment, wo du sagst, nein. Nein, nein, nein. Also, es gibt dann auch so ein paar Wendungen, wo du sagst, nee, da gehe ich jetzt nicht mehr mit und das ist mir alles ein bisschen zu blöd. Und was an dem Film, also in der Radioshow meines Filmgurus Mark Hermod, der hat den Film besprochen und hat es verglichen mit The Prestige, dem Nolan-Film.
Ja, klingt
auch so. Und er hat eben gesagt, ja, aber in dem Vergleich sieht man auch, was hier verloren geht, weil eben in The Prestige geht's immer um die Mechanik hinter der Illusion, genau. Und solange der Film hier sowas Ähnliches macht, ist er interessant und sobald er das hinter sich lässt, ist er halt sehr, sehr konventionell. Da gehe ich ein Stück weit mit. Mein eigenes Gefühl ist, dass der Film aber gleichzeitig auch so ein bisschen was versucht, wie Inception 2013 zu sein. Also man merkt dem Film schon an, dass er halt so, es ist groß angelegt und es soll irgendwie so schlaue, verwinkelte Handlungsgänge und was auch immer und du verstehst nicht so ganz, in welcher Ebene du bist, was auch immer. Aber dafür ist er zu dumm letztendlich, der Film. Also es ist wirklich so, er ist okay unterhaltsam und ich meine, Woody Harrelson spielt eine Figur, die er häufig spielt und er ist super und Jesse Eisenberg kann diesen leicht unsympathischen, überheblichen, intelligenten Autisten kann er auch gut spielen und was auch immer und so. Und das ist schon so, und ich mag Mark Ruffalo sehr, also es ist schon ein sehr solider, unterhaltsamer Film und so, aber er bleibt halt, finde ich, doch sehr hinter dem zurück, was man da an Vergleichskategorien anbringen könnte. Und meiner Meinung nach bleibt er doch auch ziemlich hinter dem zurück, was er versucht zu sein. Also er versucht einfach, also diese Sache mit dem make sure to always be the smartest person in the room, der Film ist nicht so schlau, wie er denkt. Also wie
schade.
Er tut.
Ja. Schade, also gerade als du angefangen hast zu erzählen, dass ich unbedingt sehen.
Ja, ja, und also ich hatte auch nach dem Trailer hatte ich unheimlich Lust auf den Film und als er dann in der Sneak kam, war es richtig so, yeah, großes Erlebnis. Und ich fand ihn nicht schlecht, also ich habe ihn schon, er hat mich durchaus unterhalten, aber er hat mich dann auch enttäuscht. Also es war so,
schade.
Ja, ein bisschen.
Heute ist die Sneak-Pod der zweigeteilten Filme, ja?
Ja. Nee, also ganz nicht mehr mitgegangen.
Aber genau, hinten wird es dann ein ganz normaler Cop-Thriller, so.
Ja, ungefähr. Also viel konventionelle Versatzstücke. Also so okay. Dinge, schade, die man hier und dort schon mal gesehen hat und so weiter. Und der Film vergisst dann total, dass es ursprünglich mal darum ging, eben so diese Illusion, wie, was ist der Reiz daran und sowas. Am Schluss ist es halt dann, ja, mein Gott, okay, du findest halt dann noch was raus, wer was und wie, warum und sowas, aber das ist halt so, okay, das hat man tausendmal gesehen. Ja. Also ein bisschen schade.
Man freut sich dann auch nicht, wenn man die Versatzstücke selber wieder zusammengebaut hat, weil also das, was du meintest, wo man dann ein bisschen
also ich verliert. Also ich meine, letztendlich ist es am Schluss so, dass es halt dann irgendwie noch so eine Wendung gibt und so, wo also in der BBC-Show hat dann irgendwie hat ein Hörer einen Brief oder eine E-Mail geschrieben und hat dann halt so geschrieben, okay, es gab diesen Moment, wo du nur sagst, you've got to be kidding me. Und das ist wirklich so, es gibt diesen Moment, wo du sagst, na, okay, ja, alles klar. Also wo du auch dann so einen Moment jede Geduld mit dem Film verlierst und sagst so, nein.
Jetzt nicht, danke.
Nein, ja. Also ja, nicht unsympathisch, aber jetzt auch nicht so, also auf keiner Liste des Jahres 2013 erwarte ich den irgendwo besonders gepriesen zu sehen oder sowas. Und letztendlich ist dann halt doch auch nur mit großem Aufwand nicht so richtig viel erreicht.
Das ist wirklich schade. Also wenn sie da weiter auf vor allem der Cop kann ja, also der kann ja trotzdem weiter suchen.
Ja.
Also diese Cop-Ebene kann ja bleiben, aber die,
ja, ja,
die Magie-Ebene
so. Also halt. Es ist auch schön am Anfang, so eben gerade diese Verhörsituationen sind schön, wo dann eben so, er unterhält sich jetzt gerade das eben mit Jesse Eisenberg und so und das läuft dann irgendwie so überhaupt nicht so, wie er sich's vorstellt, weil du eben da wirklich so ein starkes Gefühl von hast, okay, offensichtlich, er kommt hier nicht mit, ja. Er ist irgendwie ein bisschen überfordert mit den Leuten, mit denen er hier zu tun hat. Das macht schon richtig Spaß.
Okay. Also,
und auch am Anfang.
Aber lustig ist er eigentlich nicht.
Ja, er hat lustige Momente eben, okay, weil es Spaß macht, denen zuzuschauen, wie sie ihn eben immer wieder so ein bisschen in der Gegend rumrennen lassen und so und er dann doch nichts erreicht hat oder so. Es gibt immer junge Momente, wo du dich erfreust, auch gleich am Anfang, wo die unterschiedlichen Zauberer, als sie noch einzeln arbeiten, eingeführt werden sie eben alle so eingeführt, wo sie eben quasi ihre eigene Show so im kleinen Rahmen machen und so. Und da gibt's auch ein paar Szenen, die echt toll sind. Also Woody Harrelson in seiner ersten Szene ist wirklich so super Trick und so. Oder Isla Fisher hat irgendwie so hat dann irgendwie so eine verhältnismäßig große Show, die auch echt spektakulär ist. Und das sind echt, das sind halt so Momente, wo du auch so richtig, das ist ein richtiges Sehwert, wo du sagst, okay, es sieht toll aus, gut gemacht und sowas. Und gleichzeitig aber auch klug geschrieben und so. Und das dann... Okay.
Schade.
Ja, ein bisschen schade. Also ich gebe 7 Punkte. Ja.
Das hätten aber auch 9 werden können.
Wäre doch etwas mehr drin gewesen, ja.
Tja. Da fragt man sich immer, guckt da keiner auf den Film? Oder haben wir so einen super exquisiten Nörgler-Geschmack mittlerweile entwickelt?
Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, dass man vielleicht gar nicht so... Also... Ich meine, dass ein Film am Schluss funktioniert oder nicht, sagen ja auch Schauspieler häufig, dass während sie am Film arbeiten, sie das noch nicht wissen können. Das, was ja auch erklärt, warum immer wieder tolle Schauspieler in miesen Filmen irgendwie auch dann, wo du sagst so, why? Aber es lässt sich nicht immer auf dem Papier sehen, wie gut das mal wird und so. Und sicher, ja, also, und hier in dem Fall,
aber man muss doch sehen, wenn eine Geschichte, in der es um Magie geht, plötzlich zu einer Verfolgungsjagd wird.
Ja, aber es gibt immer noch diese Wendungen und eben und so. Ich glaube, dass sie sich das alles toll vorgestellt haben, aber ich finde einfach, es funktioniert nicht ganz. Gibt vielleicht auch Leute, die es jetzt dann ganz toll finden, aber für mich liegt der Reiz der Geschichte am Anfang eben ganz woanders als das, wo er dann hingeht.
Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich möchte ihn sehen.
Ja. Also würde auch auf keinen Fall jemand davon abraten oder sowas. Ja, aber jetzt dafür ins Kino zu pilgern, muss auch nicht unbedingt sein.
Okay.
Wobei für die großen Show-Szenen ist es schon schön. Also es ist dann schon, das ist schon toll.
Okay. Also gut, es ist auch der so, wird ja in großen Kinos laufen, denke ich mal.
Ja. Also es ist auch so, dass am Anfang, als sie zu viert eben ihre Show präsentieren, da hast du eben richtig so ein Gefühl von, oh, du bist jetzt im Publikum und ihr Riesen-Event und sowas. Das ist schon toll. Hm. Ja.
Das mit dem Drehbuch. Du hast doch auch hier bei Veronica Mars mitgemacht, Kickstarter und so.
Ja.
Da kriegen wir ja an dem Tag, wo der Film rauskommt, das Drehbuch zugeschickt.
Ja.
Das finde ich einen spannenden Moment. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich wohl das Drehbuch einfach erstmal lese, um mir eine Idee zu machen.
Das werde ich nicht machen.
Und dann den Film schaue, weil das ist zum ersten Mal, dass man so die Chance hat.
Ja, aber so. Also gerade bei Veronica Mars wurde es ja dann schon so eine Frage von, siehst du das voraus, was da passiert und sowas? Ich glaube schon, dass man sich den Spaß am Film ziemlich verdirbt, wenn man von vornherein weiß, wo das hinführt dann.
Ja.
Ich werde das nicht machen.
Ich bin am Arbeiten mit mir selber.
Übrigens, der Regisseur hier von Die Unfassbaren ist Louis Leterrier, der Transporter gemacht hat und auch Unleashed, den ich ja damals eigentlich ganz cool fand, auch weil er in Glasgow spielt, aber nicht nur. Ja, also ich finde, man sieht dem Film auch an, dass...
Den Rauchen ist nicht gesehen, Unleashed, gell?
Ja, weiß ich
nicht. Vorgefühlt 8 Jahre.
Ich war da noch in Glasgow, glaube ich.
Als okay.
Und so. Oder ist das Jahr nach Glasgow, weiß nicht. Aber jedenfalls, ja, man sieht dem Film schon an, dass das jemand ist, dass das kein erster Film ist und sowas. Man sieht dem Film an, dass hier jemand inszeniert, der das schon irgendwie kann. Aber ja. Jo, das ist Die Unfassbaren. So. Soll ich direkt weiterreden?
Du kannst, ich kann auch dich was fragen, wenn du möchtest.
Okay.
Du hast mir gesagt, dass du den letzten Soderbergh gesehen hast.
Ja, und zwar habe ich den gesehen auf ein bisschen kuriosen Wegen, weil der läuft ja eigentlich erst im Oktober an und so.
Oh.
Aber der ist ja in USA, war der quasi, ist er ja nur als Fernsehfilm rausgekommen. Es ist ja dieser kuriose Fall, dass irgendwie in USA sich kein Verleih für einen Kinorelease fand. Und deswegen ist er in den USA als Fernsehfilm gelaufen und ich habe quasi jetzt eine Aufnahme davon gesehen und so und hier kommt er dann irgendwann im Oktober erst ins Kino.
Ach, in Deutschland gibt's aber einen
Verleih. In Europa kommt er ins Kino ja, also das liegt am Thema des Films. Der Film heißt ja Behind the Candelabra, basiert auf dem Buch und den Erinnerungen von Scott Thorson und das war eben für einige Zeit der Liebhaber, Begleiter, was auch immer, des Showmans Liberace. Ich weiß nicht, kennst du den? Der ist nicht so bekannt hier, aber der war eben in den 60er und 70er Jahren, war der eben in den USA, also so mit der größte Entertainer eben. Der hatte eben so eine Las Vegas Show und war unglaublich bekannt und war eben so eine ganz schillernde Persönlichkeit und sowas. Hat sein ganzes Leben, ist an AIDS gestorben, hat sein ganzes Leben prozessiert dagegen, das gegen die Behauptung, dass er schwul ist, aber war natürlich trotzdem schwul. Und Scott Thorson, der eben eine Zeit lang sein Begleiter war, deutlich jünger, der hat dann später ein Buch darüber geschrieben, über die Zeit. Und das um diese Beziehung geht's hier. Liberace wird gespielt von Michael Douglas und Matt Damon spielt eben seinen jüngeren Lover. Und diese Beziehung ist eine ganz bizarre. Also die haben wirklich ein vollkommen bizarres Verhältnis. Es ist so, dass die sich kennenlernen. Also Liberace ist eben schon der Star und Matt Damon lernt ihn kennen und ist vollkommen begeistert und überwältigt, was auch immer und so. Wird da dann irgendwie so reingezogen und wird dann so gehalten eben als der Houseboy, was auch immer, Mädchen für alles, aber vor allen Dingen auch für das eine, wovon wir auch einiges zu sehen bekommen. Also hier, das ist, wer das Gefühl hat, dass er eigentlich doch homophobe Tendenzen hat, sollte sich den Film nicht anschauen, weil das, okay, das wird dann recht schwer zu ertragen, aber
so krass explizit.
Also es ist kein Porno, aber wir bekommen schon Dinge gezeigt, die du vielleicht nicht sehen möchtest, wenn dich sowas unangenehm berührt. Also davor sollte man schon warnen.
Ja, gut, ne, muss man also, ja mal sagen. Also ist ja.
Und das ist auch der Grund, also das erklärt auch, warum das in USA keinen Kino-Release bekommen hat. Also es geht hier nicht darum, also ich meine, es ist ja ein Soderbergh-Film, deswegen ist es nicht so, dass als wäre in den USA nicht bekannt, dass das ein großer Regisseur ist und was auch immer, dass meistens sich das auch ganz gut verkauft, was er macht. Aber es war einfach so, dass man sich da sehr schwer getan hat. Ich habe ja in einiger Breite über Magic Mike gesprochen vor einiger Zeit. Auch hier ist es so, in dem Moment, wo Soderbergh sich dazu entschließt, diese Geschichte zu erzählen, dann erzählt er diese Geschichte auch. Und das bedeutet eben auch, wir bekommen Dinge zu sehen, die wir jetzt so nicht unbedingt direkt
konsequent, ich erzähle das jetzt und ja, da müsst ihr jetzt durch. Genau. Wenn ihr die Karte gekauft habt, ihr wusstet es.
Ja, also in dem Fall ist es wirklich so, wenn außen Liberace draufsteht, dann sollte man das mal googeln und sich das kurz anschauen und dann weiß man schon, dass man das vielleicht nicht sehen möchte. Diese Beziehung zwischen den beiden ist vor allen Dingen auch deswegen ganz bizarr, weil, also mal von abgesehen, dass eben Liberace nach außen eben nicht zugegeben hat, dass er schwul ist, dass quasi die Figur, die von Matt Damon gespielt wird, hier dann so eine eigenartige Existenz führt. Er wird schon auch ins Rampenlicht mitgestellt, aber eben was er ist, ist so nicht so ganz klar. Er ist ja auch deutlich jünger. Und dann kommt da noch diese ganz eigenartige Geschichte dazu, dass Liberace irgendwann möchte, dass sein junger Lover sich unter das Messer legt und zwar Schönheitsoperationen unterzieht, damit er mehr wie er aussieht. Also wie der jüngere Liberace. Was wirklich so eine ganz gruselige Komponente ist. Irgendwie ist dann auch so eine Ebene, wo du dann sagst, okay, oder wo dann auch in dem Film wird es dann auch so besprochen, er ist dann eben auch so ein bisschen wie so ein Sohn und Liberace hatte dann auch eine Zeit lang eben wohl den Plan, ihn zu adoptieren und so weiter. Also es ist ein ganz komisches Verhältnis und so. Und die Frage, die hier eben auch gestellt wird, ist eben, was macht das mit der Matt Damon-Figur, eben in diesem Verhältnis zu sein? Und weil es ist ganz klar, dass Liberace ist eben so ein, er ist ein Künstler, er ist auch eine wahnsinnig selbstzentrierte Persönlichkeit und so. Und Matt Damon gerät hier einfach in was rein, was sich für ihn nicht kontrollieren lässt und so. Und was eben auch für ihn sein Leben komplett, umlenkt und eben Dinge mit ihm tut, die so überhaupt nicht vorauszusehen waren und sowas. Also ein bisschen auch eine tragische Geschichte. Der Film hat sehr lustige Momente, also ist schon auch eine Komödie irgendwie, also schon eine bitterböse Komödie, aber irgendwie auch eine Komödie. Und zum Teil finde ich ihn auch sehr tragisch. Sehr gute Darstellerleistung auf jeden Fall von Michael Douglas, super als Liberace, ja, okay. Absolut fantastisch.
Also nehmen wir das dann noch
ab. Total, echt gut. Und Matt Damon auch sehr gut. Oh, es gibt eine ganz gruselige Nebenrolle, Rob Lowe, der auch bei The West Wing und in den 80ern hat er viele Versungen gespielt, so ein Schönling. Der spielt den Schönheitschirurgen. Und den haben sie per Maske so, der sieht wirklich aus, also wie eine fiese Karikatur seiner selbst, weil sie ihn eben auch so hinmodelliert haben, dass er ganz krass schönheitsoperiert aussieht. Er ist so furchtbar, so gruselig.
Aber der ist nicht wirklich schönheitsoperiert, der Rob Lowe.
Weiß ich nicht, aber nicht so, auf jeden Fall.
Also nicht so kaputt.
Nein, aber er sieht so schrecklich aus. Also der Film ist sowieso so, an vielen Stellen hat er mir so ein fast körperliches Unwohlsein bereitet. Aber an Stellen, wo ich dann auch das Gefühl hatte, irgendwie ist es auch nötig, dass er das dort tut. Also okay. Er geht halt dorthin, wo es weh tut, ein bisschen auch. Ja.
Aber das klingt ja doch, dass es ein guter Film war. Schon irgendwie so ein bisschen.
Also ich bin sehr hin und her gerissen bei dem Film. Was ich schon finde, ich kann gar nicht so richtig sagen, was es ist. Aber ich finde, ehrlich gesagt, schon ein bisschen, dass das schon passt, dass es ein Fernsehfilm ist in den USA. Okay. Ehrlich gesagt, für mich sieht er auch ein bisschen aus wie ein Fernsehfilm. Weil ich finde, und zwar sowohl optisch, finde ich, sieht er ein bisschen aus wie ein Fernsehfilm, aber auch narrativ hat er sowas von einem Fernsehfilm. Weil es gibt ja dieses Fernsehfilm-Genre über große Persönlichkeiten oder sowas oder über Königshäuser, was auch immer, wo dann eben so die Geschichte so erzählt wird und so. Aber eben diesen narrativen Anspruch, den Kinofilm hat, haben diese Filme nicht unbedingt. Da gibt's eben nicht so diesen Anspruch, erzählerisch irgendeine Innovation zu bringen oder eben noch was Besonderes in Bezug auf Erzählperspektive zu machen oder das cineastisch auszugestalten oder so, sondern du bekommst halt die Geschichte erzählt und die Darsteller sind gut und so weiter. Und aber im Prinzip war es das auch ein bisschen so, hat sich der Film für mich auch angefühlt. Ich finde ihn schon ganz gut, aber ich mochte ihn auch nicht besonders, muss ich sagen. Also deswegen,
okay,
ich tue mich auch ein bisschen schwer mit ihm.
Punkte geben?
Ich gebe ihm 6,5 Punkte, aber...
Okay. Ja, ja. Das ist jetzt nicht so die große Empfehlung.
Ja, das ist ein bisschen Geschmackssache. Ich würde gar nicht sagen, dass ich ihm wirklich ganz richtig was vorzuwerfen habe, aber ich mochte ihn nicht so richtig eigentlich.
Okay. Ja, ich denke aber, dass die Hörer jetzt zumindest eine Idee haben, wo der Film hingeht,
ja,
was sie zu erwarten haben, und dann ist es ja somit schon mal klar.
Ja.
Ich glaube... Ins Kino gehen würde ich nicht. Nee. Wenn er im Fernsehen läuft, könnte es sein, dass ich da irgendwie hängen bleibe. Also,
also
gerade wenn du sagst, Michael Douglas in einer tollen Rolle oder super. So, das ist halt
super.
Ich mag es halt unglaublich gerne, wenn man Schauspieler sieht, die dann so richtig gut sind, richtig toll Gas geben. Da gucke ich mir auch immer Filme an, die mir eigentlich gar nicht so.
Ja. Also was ich so ein bisschen schwierig finde in der Bewertung ist ja, es gibt Filme, die dir ein unangenehmes Gefühl geben und du magst sie dann nicht. Aber in diesem Fall würde ich mich dem Argument nicht ganz entziehen, dass das möglicherweise ja der Sinn des Filmes ist, dass er das, du sollst dich so fühlen. Und möglicherweise ist es ganz falsch, dem Film das irgendwie vorzuwerfen oder sowas. Möglicherweise ist das genau das Gute an dem Film. Aber ich komme nicht darüber hinweg zu sagen, so richtig mochte ich ihn auch nicht. Ich habe auch, nachdem ich ihn gesehen habe, lange gebraucht zu entscheiden, wie gut ich ihn fand oder nicht. Es war so, er hat mich gut unterhalten, auf eine unangenehme Weise. So. Ja. Und ich finde es kurios, wenn das wirklich der letzte Film von Soderbergh ist, weil wenn Soderbergh wirklich aufhört und
Warum hört er auf?
Ja, so seen that, done that, genug Filme gemacht, mehr brauche ich nicht, was auch immer, mach was anderes mit seinem Leben oder keine Ahnung und so, sagt er oder was auch immer.
Ich hab neulich das ein Musikalbum von David Lynch gehört, fällt mir gerade ein.
Ja, und wie ist das?
Abgefahren.
Komisch.
Ja, es klingt so ein bisschen wie der Soundtrack zu Mulholland Drive.
Oh.
Aufgebohrt.
Okay.
Also irgendwie noch Blues-Elemente reingeworfen.
Ah, okay.
Also schon irgendwie cool. Man erkennt auch, da ist Blues drin und so. Aber ja, es ist halt nicht so einfach, dass es zum Beispiel, dass man es in der Bar laufen lassen kann als Hintergrundmusik.
Ja. Also was ich hier schon deutlich finde, ist, also wenn wir das mal ernst nehmen, dass das der letzte ist, was ich daran schon kurios finde, ist, dass man halt dann den letzten Film von Soderbergh schon ansieht, er hatte keine Lust mehr, was zu machen, was ihn nichts kostet, ja, sondern er hat halt auch unterschiedliche Dinge probiert und zum Teil Sachen gemacht, die ihn einfach interessiert haben oder auf die er Lust hatte oder was auch immer. Und eben, er widersetzt sich da eben so dem Diktat dessen, was man aus einem bestimmten Film machen müsste und sowas. Und das ist ja irgendwie schon auch ehrenwert für sich. Aber ob dann eben immer Filme bei rauskommen, die du wirklich, die dich so begeistern, ist halt dann auch die Frage. Ja, aber mal sehen. Sprechen wir in 10 Jahren nochmal drüber, ob das wirklich der letzte war. Aber
wie alt ist der, weißt du was?
Der ist noch nicht so alt, glaube ich, oder? Echt? Um die 50 oder so.
Guck mal, noch ein paar Filme machen.
Also macht vielleicht jetzt was ganz anderes. Schreibt Romane oder keine Ahnung.
Was weiß vielleicht ich. Wird der Lehrer in der Filmschule oder so. Also macht so pädagogisch Bildungsweg. Oder?
Ja, wer weiß. Ja. Wir werden es sehen.
Ja, ja.
Ja, also Behind the Candelabra.
Ja.
Ja.
Deine Fans kommen heute richtig auf ihre Kosten.
Ja, nachdem ich jetzt sehr lange absent war, habe ich noch...
Dafür kriegst du auch gleich wieder Ärger.
Oh ja.
Schon wieder die Angel... Kam jetzt auch letzte Woche wieder irgendeine... Hätte dann eine Twitter-Nachricht oder sonst
irgendwas. Nee, es war
so,
irgendwo in Kommentaren.
Oder in den Kommentaren so mal wieder die Stinkwart-Anglizisten. Ja, so ist es halt.
Ja.
Du hast ich einfach unverbesserlich 2 geschaut.
Genau.
Das ist der Film mit den Minions.
Ja.
Das muss ich nämlich immer dazu sagen. Genau, damit
also Despicable Me 2. Und tatsächlich ist der zweite Teil noch viel mehr mit den Minions als der erste.
Das waren ja auch die heimlichen Stars.
Ja, und ehrlich gesagt, ich finde den zweiten lustiger noch als den ersten. Ich fand auch den ersten so lustig und so, aber ich fand jetzt den zweiten richtig lustig eigentlich.
Okay.
Und das hat viel damit zu tun, dass die Minions noch eine größere Rolle spielen und dadurch der Film noch ein bisschen mehr so ein Slapstick-Element hat, weil die Minions eben häufig untereinander so
die machen ja dauernd Quatsch.
Ja, eben irgendeinen Unsinn machen und so. Und also es gibt dann so kleine Abstecher von der Handlung, die eben mit den Minions zu tun haben, die einfach toll sind. Und ich habe so gelacht, habe ich auch in der Sneak gesehen und habe mich unheimlich amüsiert, obwohl ich vorher eigentlich so ein bisschen so dachte, so weiß jetzt nicht, ob ich da noch einen zweiten brauche, wo ich den ersten eigentlich auch lustig fand, aber irgendwie so ganz überzeugt war ich
ist
nicht. Dann, aber
eigentlich ist es doch durch das Thema. So.
Ja, aber nee, es ist wirklich schön und ich finde auch ehrlich gesagt, dass die Figuren wirklich gut sind. Ich finde, dass die Kinder wirklich gut gezeichnet sind in dem Film. Also es geht ja hier wieder darum, dass wir eben diese Figur Gru haben, der eben eigentlich ja so mal so ein Villain war und das irgendwie als Bösewicht aber nicht so gut, ja, also letztendlich nicht.
Konnte nicht so.
War nicht so erfolgreich und hat dann ja noch 3 Kinder adoptiert und ist ein total liebevoller Vater und das passt ja auch nicht so dazu. Und jetzt ist es eben so, dass er quasi wieder einen Job so in seinem alten Jobumfeld übernimmt. Arbeitet auch zusammen mit einer jungen, sehr motivierten Frau.
Die taucht doch im Trailer schon auf, die ihn da anfängt, oder?
Ja, also die ist sehr motiviert, aber das gestaltet sich zum Teil etwas schwierig. Und letztendlich, also was dann tatsächlich die Geschichte ist, ist eigentlich auch egal. Aber jedenfalls ist es sehr unterhaltsam gemacht. Die Figuren sind gut und die Minions bekommen eine Menge zu tun. Und es ist einfach lustig. Also es ist wirklich ein schöner Unterhaltungsfilm für Kinder mit Sicherheit, aber eben auch für Erwachsene sehr gut anzuschauen. Ohne dass er eben so ganz krass dieses so diese Erwachsenen-Gags macht. Das macht er eigentlich nicht. Obwohl es gibt so ein paar so Referenzen. Also zum Beispiel einmal gibt es so eine super Critters-Referenz, wo dann irgendwie so, weil hier ist auch so, es gibt so, naja, so einen bösen Plan, der dazu führt, dass die Minions etwas umgestaltet werden. Und da gibt's dann so einen Critters-Moment, wo eben auch so wie bei Critters quasi so aus der Perspektive der mutierten Minions irgendwie die hier so wegen und die machen auch immer solche Geräusche. Fand ich super. Da, okay. Da habe ich ganz laut gelacht und mein kleiner Bruder hat so, was war das? Und ich so, das war Critters. Critters? Was ist ein Critters? Kenne nicht mehr. Also da habe ich mich sehr amüsiert. Ich fand es sehr schön. Ja, ich gebe 8 Punkte für Despicable Me 2. Hat mich wirklich gut unterhalten.
Okay. Dann warst du für Wochen leider dann doch ohne Hörer in dem Film Barbarian Barbarian
Sound Studio. Barbarian Sound Studio, genau.
Ja. Den hast du ja hier in der Podcast angekündigt. Und
dass ich da reingehe. Ja, und zwar der Film spielt in den, ich würde sagen Mitte der 70er, so ganz genau weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die Hauptrolle wird gespielt von Toby Jones. Wer nicht weiß, wer das ist, googelt den mal schnell und wird das Gesicht sehen und feststellen, dass er ihn schon in 1000 Filmen gesehen hat.
Ich mache jetzt genau das. Achtung, Hörer, ihr seid live dabei.
Ja.
Aber du kannst schon weiterreden, solange ich hier Toby Jones. Hitchcock, sagt er als Vorschlag. Ach, der.
Ja, genau.
Tatsache.
Es ist so ein knubbeliger ja. Brite, den man eben in einer Menge Filmen schon so gesehen hat, aber wo sich möglicherweise der Name nicht so festgesetzt hat. Der spielt hier die Hauptrolle. Und zwar spielt er einen Tontechniker, der nach Italien reist, aus Großbritannien, um eben dort einen Job anzufangen, ja, in einem Fernsehfilm auch.
Entschuldigung, jetzt bin ich hier.
Und er hat, also fängt diesen Job an und als er dort ankommt in dem Tonstudio, also es ist schon am Anfang, er ist relativ überfordert, weil die sprechen natürlich alle Italienisch dort und die Verständigung ist ein bisschen schwierig und die Leute sind auch alle so ein bisschen bizarr und so weiter. Und was dann noch dabei rauskommt, ist eben, was ihm nicht so klar war vorher, ist eben, dass das hier ein Studio ist, wo Horrorfilme vertont werden. Und wo eben es sehr viel auch darum geht, um so Soundeffekte im Horrorfilm und so. Mhm. Und da wir uns hier eben in Italien in den 70ern befinden, ist es natürlich das so ein bisschen eben, was hier im Hintergrund steht, ist eben so italienischer Giallo-Film, diese ganze alte Horrorfilm-Schule, die eben dort dort so groß war eine Zeit lang und worauf sich eben heute immer noch so die Horrorfilm-Nostalgiker zurückbeziehen, auch viel, auch stilistisch. Und das sieht man diesem Film hier auch an. Also der Film, also was hier passiert ist eben, er kommt dahin, er hat eine Menge Probleme, das ist auch alles so, schwimmt dann so ineinander, so das, was hier nachvertont wird, von dem wir eigentlich so gut wie nichts zu sehen bekommen, aber einfach die Geräusche, die da gemacht werden, ausreichend suggestiv sind. Wir bekommen auch immer wieder erzählt, was da passiert in den Filmen, den sie nachvertonen, was schrecklich ist. Aber wir bekommen nur zu sehen, wie das vertont wird und so. Und
cool.
Gleichzeitig ist er eben ist hier in einer ganz unangenehmen Position. Er wird auch nicht bezahlt. Zum Beispiel, er hat so das Problem, irgendwie niemand antwortet so richtig auf seine, ja, wann kriege ich denn Geld und was auch immer. Und gleichzeitig schwimmen so ein bisschen die Ebenen von der Film und was dann auch tatsächlich passiert, so ein bisschen ineinander, wobei ganz schwer zu sagen ist, was hier was ist und so. Der Film ist auf jeden Fall das, was man einen Arthouse-Film nennen würde. Also er ist sehr, sehr gestylt. Also jedes Bild ist so, ja, so bewusst aufgebaut, wie Ton verwendet wird und sowas. Es ist alles, also es erfordert eine gewisse Form von Geduld. Wenn du Lust hast, einen Film zu sehen, der irgendwie handlungsgetrieben ist und eine klare Geschichte erzählt und sowas, dann ist der Film total falsch. Also du musst dich darauf einlassen, dass es eben eine Erfahrung ist, die viel damit zu tun hat, eben so diese Stimmung auch mit zu übernehmen, die da herrscht. Auch natürlich muss man sich ein bisschen dafür begeistern, was für ein Arbeitsprozess uns hier gezeigt wird. Also es ist ein Tonstudio und so, das ist schon toll. Also wir sehen dann eben zum Teil, wie eben die Geräusche erzeugt werden dafür, dass in dem Film irgendwie eine Hexe gefoltert wird und so.
Okay.
Und uns eben gezeigt, wie irgendwie werden irgendwie Kohlköpfe gespalten und Gott weiß was und so. Es wird Gemüse, wird sehr viel angetan in diesem ja, Film und so. Und dann kommen eben auch immer wieder irgendwelche Damen ins Tonstudio, die dann irgendwelche Schreie einhören sollen und so. Die werden auch ganz mies behandelt und sowas. Also es ist alles so, es ist eine sehr unangenehme, eigenartige Stimmung im Film und die überträgt sich eben auch auf den Zuschauer. Also es ist ein sehr, sehr ungewöhnlicher, eigenartiger Film.
Hat dir das gefallen?
Mir hat es sehr gefallen.
Echt?
Also mich hat das in gleichem Maße beunruhigt wie unterhalten. Und am Schluss des Films denkst du so, hä? weil, okay. weil eben der Film sich dann auch schon gegen Ende immer mehr weigert, dir eine ganz klare Geschichte zu erzählen, was eben auch daran liegt, dass der Film sich dann schon ganz stark quasi so in der emotionalen Welt unserer Hauptfigur abspielt. Also wir haben dann eben zunehmend haben wir eher ein Gefühl, dass der Film abbildet, was hier mit diesem armen Toby Jones, dieser armen Toby Jones Figur passiert und so. Wir sind dann irgendwie seine Beklemmung, teilen wir eben. Und das ist dann einfach der Punkt, wo der Film eigentlich aufhört, uns ganz klar was zu erzählen, sondern er vermittelt uns was eher.
Okay, also dann fühlt man eher.
Genau.
Okay.
Und darauf muss man sich halt einlassen. Und wenn man da keine Geduld hat und sagt so, oh, nee, da habe ich keinen Bock drauf, dann ist der Film total falsch. Dann sollte man es gar nicht versuchen.
Okay.
Aber wenn man Lust darauf hat, eben sowas, was sehr Eigenartiges zu sehen, was gleichzeitig eben doch auch stilisiert ist und irgendwie eine Hommage ans Kino auch ist und so, ist es ein unglaublich toller Film. Also ich gebe 9 Punkte und ich fand ihn wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Barbarian Sound Studios.
Barbarians, also so wie die Berber. Also nicht wie die Barbaren, sondern Barbarians.
Barbarian Sound Studios. In einem Arthouse-Kino in deiner Ecke.
Genau.
Oder wahrscheinlich zu bald auf DVD irgendwo.
Ja, nehme ich an. Also der ist bei uns im Kino Anfang Juni angelaufen, aber in Großbritannien ist er schon irgendwann letztes Jahr. Also den gibt es bestimmt eigentlich schon auf DVD.
Okay, also mal.
Ich denke auch nicht, dass die davon ausgehen, dass er noch größere Horden ins Kino treibt oder sowas.
Obwohl, ja, wenn wir jetzt unsere Hörer da rausschicken, den Film zu schauen.
Obwohl bei uns war es ganz lustig, weil es war so eine 22-Uhr-Vorstellung hier in unserem ganz kleinen Programmkino um die Ecke. Und da war eine Gruppe von italienischen Studenten waren auch mit uns drin, die irgendwie so zu 8 oder so kamen. Und es war natürlich auch ganz lustig, weil Teile des Films ja auf Italienisch sind, da haben die dann immer so ein bisschen so für sich gelacht und sowas. Und das war so eine ganz lustige Kinoatmosphäre.
OV oder?
Ja, ja.
Okay.
Und ja, das war schon sehr, sehr schön. Ja, schönes Kinoerlebnis. Jo, ich glaube, damit bin ich am Ende meiner Filme angekommen.
Wir wollten noch kurz, oder du wolltest noch von deiner Vorfreude für Warren Kamas berichten. Ist ja schön, da man als
Berichten Bäcker wir da jetzt so 12 Monate oder
so. Nö, das ist ja mal, muss man ja immer wieder ansprechen, oder? Finde.
Ja.
Ich habe mich heute sehr gefreut, als ich im Facebook gelesen habe, dass Keith Mars jetzt endlich ans Set gekommen ist.
Ja,
habe also ich Enrico, noch gar nicht gelesen. Enrico irgendwas, wie der immer heißt.
Weiß ich nicht.
Ja. Sehr schön.
Das heißt. Ja.
Und die machen immer so lustige Fotos und Filmchen und allen möglichen Quatsch.
Die unterhalten uns ein bisschen.
Ja, das ist schon sehr nett.
Ja, ich finde es auch schön. Ich habe viel Freude daran. Ja, wir haben uns vorhin schon drüber unterhalten, ob wir, wie man da damit umgeht.
Das haben wir
auch nicht. Haben wir gesagt, ja, mit dem Drehbuch. Und so ein bisschen so geht es mir jetzt aber auch mit den Bildern. Also da ist auch so, dass ich nicht so richtig weiß. Manchmal ist es so, dass ich glaube, dass man eigentlich schon ein bisschen zu viel weiß durch das, was man zu sehen bekommt.
Also ich habe Gefühl von der Story und so habe ich noch.
Aber zum Beispiel, also zumindest bei einer Person ist es so, dass eigentlich nicht gedacht war, dass man weiß, dass die auftaucht. Und da sind dann Bilder vom Set aufgetaucht. Also ein bisschen gefährlich ist es natürlich, wenn man jetzt so wenn man halt so mitverfolgt, wie das entsteht, dann.
Ja, hast du das gelesen mit dem Gorilla-Kostüm?
Ja, ja. Wo Dick Casablancas, der Darsteller, dann noch ein bisschen da blieb und noch den Gorilla gespielt hat. Ja.
Einfach so aus Quatsch.
Ja, die haben Spaß.
Das glaube ich auch. Die haben richtig Bock, wieder miteinander zu arbeiten. Ja,
ist ja, was ich auch ganz lustig fand, als so nach und nach eben bekannt gegeben wurde, wer da jetzt noch mit so dabei ist, eben nicht nur die Hauptrollen, sondern eben auch einige von den kleineren Rollen und so. Und die ja dann zum Teil so Videobotschaften eben erklärt haben, was sie so zuletzt gemacht haben. Und da waren halt schon ein paar dabei, wo ganz offensichtlich war, dass die nicht mehr großartig irgendwie als Schauspieler gearbeitet haben oder Gott weiß was gemacht haben in den letzten 10 Jahren oder was weiß ich, nicht ganz 10 Jahren. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen lustig, dass die jetzt eben, die kommen jetzt wieder dahin zurück spielen noch mal ein bisschen Schauspieler, während eben so Leute wie Kristen Bell ja doch ganz gut im Geschäft sind.
Ja, klar.
Wo sie so unsägliche Dinge wie You Again gemacht hat. Und When in Rome. Hat sie überhaupt irgendwelche guten Filme gemacht?
Na, hoffentlich jetzt den Veronica Mars Film. Das wär traurig, wenn der nix ist.
Ja, glaube ich nicht.
Ja, der muss toll sein. Ja, nächste Woche gehen wir nicht in die Sneak.
Nein.
Denn in der Region Rhein-Main findet das alljährliche Kurzfilmfestival Shorts at Moonlight statt. Mhm. Das geht am Mittwoch, den 17., also wenn ihr das jetzt direkt am Eröffnungstag hört, das ist ja der, dann ist es schon direkt morgen. Abend ist Eröffnung, also Mittwochabend ist die Eröffnungsfeier und da sind noch die ersten Filme und dann ist es, ich glaube, bis Sonntag in Höchst und dann eine Woche später nochmal 3-4 Tage in Höchst und dann ist es noch in Hofheim. Ich habe mich mal so quer durch das Programm geklickt von den Filmen, die man kennt. Sie zeigen jetzt aus den letzten Jahren immer wieder die besten, die richtig guten Filme, die das Publikum auch immer wieder sehen möchte. Also das kriegt man schon deutlich mit. Martin und ich werden am ersten Tag wieder Kasse machen. Die Leute fragen dann auch schon so, oh, kommt wieder der Film und wann läuft denn der? Und also sie freuen sich auch alte, also vermeintlich alte Filme aus den Kurzfilmen der letzten Jahre wiederzusehen. Und ja, ich glaube, es wird wieder ein sehr vergnüglicher Abend. Das Wetter sieht ja
optimal aus.
Ziemlich gut aus. Und da draußen ein bisschen sitzen, ein Weinchen trinken und ein bisschen Kurzfilme gucken, das lohnt sich. Ja. Das macht schon viel Spaß. Ja. Nächste Woche werden wir, haben wir gerade eben schon diskutiert, wahrscheinlich irgendwie eine Sonderfolge aufnehmen müssen. Denn es ist keiner von uns da. Martin und ich sind nämlich auf Triathlon-Urlaub in Hamburg. Falls einer unserer Hörer, ja, wir schauen genau dich an, der du das letztes Jahr in Kommentaren schon angekündigt hast, da mal an der Strecke sein möchte. Wir, also ich starte am Samstag, der Martin ist Fanbeauftragter. Ja, wir freuen uns, dich da auch zu treffen. Sonst sind wir höchstwahrscheinlich in einer unserer Lieblingsbars in Hamburg abends. Habe ich gehört, dass die anderen da auch rein wollen. Würdest du auch notfalls wieder mal hingehen, oder?
Also gerne, wenn ich mal in Hamburg bin.
Ja.
Ja, ich bin arm, ich reise nicht.
Du reist nicht? Hast du nicht jetzt einen Beruf?
Stimmt. Ja, jetzt verdiene ich noch schlechter. Das stimmt ja gar nicht, ich war ja gerade beim Muse. Lorelei.
Stimmt, du warst ja hier. Großes Konzert.
Ja, das war ziemlich gut.
Ja?
Ziemlich gut, aber fast ein bisschen perfekt, würde ich sagen. Das finde ich so ein bisschen so das Problem.
Was war das für ein, war das ein Festival oder ein Konzert?
Nee, es war ein Konzert, so ein Open-Air-Konzert. Okay. Und ich finde eben, so eine Band wie Muse, die ja schon, der eben nachgesagt wird, dass sie so eine Live-Band ist auch, die eben richtig gut spielen und in dem Fall ist auch so, also es ist schon, die klingen so gut live, dass du kaum glauben kannst, dass die live so gut klingen können.
Okay.
Aber eben insgesamt ist so diese ganze Inszenierung und so, ist halt echt groß jetzt und so. Und mir ist es fast ein bisschen zu perfekt. Also ich finde eben fast ein bisschen so, also es war toll alles und so. Aber irgendwie ist dann auch so der Moment, wo du gar nicht mehr so richtig sagen kannst, was jetzt der große Unterschied zwischen eben dem hier als Live-Konzert ist und das Ganze irgendwie als mega projizierte Gott weiß was Show aus der Konserve oder sowas, weil
du sitzt dann gemütlich auf der Couch, ja.
Ja, weil es ist perfekt gemacht alles und so, aber ja, ich weiß nicht, ich finde, es hat nicht so ganz was von einem Live-Konzert eigentlich. Also mir ist es fast ein bisschen zu perfekt gewesen, so alles in allem. Ein bisschen zu glatt vielleicht.
Schade.
Sehen so, der klingt, also ich finde, der Sänger klang genauso gut wie auf der Platte. Und sie haben eben, es ist, der Grad an Perfektion ist mir vielleicht einfach ein bisschen zu viel.
Ja, wenn man sich überlegt, dass auf der Platte, da steht er in einem Tonstudio mit einem Spezialmikrofon in einem ganz bestimmten Abstand. Und hier hat er jetzt so ein Bühnenmic in der Hand gehabt mit Funkstrecke und allem.
Ja. Ja, und das ist ja alles eben Mords mit irgendwie Rauch und Pyro und irgendwelchen, die haben auch dann irgendwie so, haben so kleine Einlagen, wo dann plötzlich irgendjemand, der auch auf über die großen Bildschirme gezeigt wird, dann irgendwo im Publikum rumfällt und irgendwelche komischen Dinge macht und so. Und das ist alles so perfekt. Also es ist einfach, die ganze Show ist so unglaublich designt in gewisser Weise, was toll ist, aber es ist eben auch so ein bisschen so, ich weiß nicht, ich finde halt, für mich ist schon auch so, dass live eigentlich bedeutet, dass eben Perfektion nicht unbedingt erreicht wird, sondern dass du immer so ein Gefühl hast von, hier passiert was, aber es könnte auch schief gehen. Das ist doch, finde ich, so, das ist so irgendwie der Kern das Live-Erlebnis ist. Ja. Und wenn aber die Show so perfekt ist, dass du das Gefühl hast, es ist eine gut geölte Maschine und sowas, dann fehlt für mich so ein bisschen der Live-Effekt. Also deswegen, es war ein tolles Konzert, aber ja, irgendwie...
Du würdest sie nicht in die Pinke Bar einladen.
Ja, dann müssen sie ja aus ohne die Pyro-Show auskommen. Das wäre dann gleich schon.
Wir können auf die Fensterbretter draußen die Pyrotechnik stellen. Nee, raus also, in die Nibelungenallee
vorhin. Weiß, ich bin da irgendwie hin und her gerissen jetzt okay. So ein bisschen. So. Ja. Ist komisch schon, wenn man sagt, also ich meine, es war ja auch alles ganz schön, also es ist schon teuer auch und so weiter, ja. Und wenn man halt sagt, vielleicht war es mir doch ein bisschen zu teuer, um sowas Perfektes zu sehen. Ist ja schon komisch, wenn du sagst, eigentlich hätte ich lieber was weniger Perfektes gesehen. Aber ein bisschen geht's
mir, ja, so. Ehrlich, Musiker beim Arbeiten, nicht so.
Ja, aber sie arbeiten nicht mehr. Sie musizieren ganz offensichtlich. Das ist toll. Es ist ein tolles, aber es ist halt so.
Ja. Fehlt die Emotion oder?
Nein, das würde ich auch nicht sagen. Die Emotion ist perfekt verpackt und alles und so. Aber es ist eben so. Es ist kein Ich habe an keiner Stelle das Gefühl, hier könnte irgendwas schiefgehen oder so. Oder das, es ist ein Ereignis. Ich finde, bei Ereignis steckt halt immer mit drin, dass es könnte auch schlecht werden oder es könnte auch.
Kann daneben greifen, runterfallen.
Du hast das Gefühl, das Ereignis an einem Live-Konzert oder an irgendwas, was dich so beeindruckt, eben wenn du es live miterlebst, ist ja, dass du das Gefühl hast, du bist hier in einem Moment da, wo was ganz Besonderes passiert. Was Einzigartiges vielleicht, ja. Und ich meine, eine gute Liveband kann das in gewisser Weise natürlich auch simulieren. Also du, das
die
eben.
Machen jedes die gehen Jahr, jedes jeden Tag Mal was so, Einzigartiges.
Genau, aber die gehen jedes Mal so raus, als ob das jetzt das Konzert und was auch immer und sowas. Und hier, du kannst hier niemanden vorwerfen, dass er das irgendwie lustlos runterspult und so. Aber das Gesamtprodukt ist vielleicht für mich so perfekt und so kalkuliert irgendwie auch, dass dieses Gefühl nicht aufkommt. Du hast einfach keine Zweifel daran, dass wenn du jetzt irgendwie heute sind die in Berlin oder morgen oder was auch immer und so, dass im Prinzip dort die Show genauso geil ist, aber es ist die gleiche Show. Und dann passt irgendwie auch zum Beispiel, sie haben keine Zugabe gegeben, weil es eben so das Gesamtpaket ist und sie haben lang gespielt und so, also kann ihnen niemand vor und so. Und in gewisser Weise kannst du ja auch sagen, vielleicht ist das sogar ehrlicher, weil bei all den Leuten, die irgendwie dann noch zwei Zugaben geben, ist ja von vornherein genauso kalkuliert und was auch immer. Und sie gehen halt nochmal rein oder raus und lassen sich wieder rein und so. Im Prinzip ist das kein Stück ehrlicher oder was auch immer, ist egal. Aber
der Christoph auch mal von irgendeinem Konzert
erzählt. Er hat es von Christina Aguilera erzählt, ja. Dass es dort eben überhaupt nicht vorgesehen war und so, weil das ist die Show und das war es.
Was soll ja, aber das, noch das war ja auch dann so perfekt und fertig und gut. Ja.
Und in dem Fall war es eben so, in dem Moment, wo sie dann mit ihrem letzten Lied gespielt haben, es war auch so, ich hätte auch gar nicht so genau gewusst, was sie noch hätten spielen sollen, weil sie haben irgendwie die ganz großen Hits haben sie zwischendrin schon gespielt, so dass es so öde, das wäre doch eigentlich die klassische Zugabe. Aber nein, es gab keine Zugabe. Und in dem Moment, wo sie dann von der Bühne ging, kamen sofort die Roadies, haben irgendwie angefangen abzubauen und sowas. Also da war offensichtlich, jetzt ist es vorbei, dann haben die Leute noch ein bisschen hoffnungsvoll weitergeklatscht. Aber es war dann eigentlich klar, es kommt nichts mehr und es ist auch nicht vorgesehen und sowas. Und es war alles in sich total schlüssig. Das war einfach, das ist in gewisser Weise das Produkt. Aber ja, so ein bisschen, ist ganz komisch. Also sie ist eine tolle Show und am Schluss kannst du trotzdem nicht ganz ändern, dass du da so ein bisschen so sagst, ja, eben diesen Ereignischarakter hat es dann irgendwie doch auch nicht.
Schade.
Aber schön war es trotzdem. Und vor der Lorelei und so war alles toll. Also.
Ja, das ist ja sowieso.
Ja.
Ich war noch nie beim Konzert auf der Lorelei oder an der Lorelei.
Ja, ich war da bisher auch noch nie, aber es war wirklich eine tolle Kulisse. Ja.
Okay, cool.
Jo. So, jetzt versucht uns irgendjemand mitzuteilen, dass wir sofort aufhören müssen oder was macht Geräusche?
Nee, nur das Handy hat irgendeine Nachricht empfangen.
Okay, aber
scheint unwichtig zu sein.
Das war es ohnehin für heute, oder?
Ja.
Keine wichtigen Mitteilungen mehr.
Hast du noch eine Zugabe? Oder war das Konzert jetzt gerade die Zugabe?
Das Konzert war eigentlich die Zugabe, oder?
Noch irgendeinen Film gesehen?
Auch ganz ohne Applaus. Geben wir einfach trotzdem.
Hörst du die Zuschauer, die johlen? Ich glaube, die wollen noch eine Zugabe. Ich habe Mad Men Staffel 2 geguckt.
Ah. Ich fange gerade bei The West Wing wieder von vorne an.
Okay.
Also ich bin gerade wieder in der ersten Staffel.
Ja, habe ich die letzten Folgen schon erzählt, da bei Watch Ever habe ich angefangen zu gucken. Und ja, also wir gucken jetzt gerade Staffel 3. Ist schon schön. Und am Freitag haben wir in der Firma einen Cocktail zum Feierabend getrunken. Ah. Ich habe mich gefühlt wie bei Mad Men.
Ah. Ja. Habt ihr auch geraucht die ganze Zeit?
Bei uns raucht ja keiner. Es war ein bisschen schade, aber sonst. Nee, wenn du bei uns raus, da geht sofort die Alarmanlage ein. Das hat irgendjemand mal gemacht.
Darf man ja hier nichts mehr ein. Das ist Raucherghetto.
Ja. Ja, bin ich sehr froh drum.
Ja.
Ja, so ist.
Tja, ja, ich habe bei den ersten paar Folgen The West Wing schon wieder so viel geweint. Das ist einfach, ich muss da immer weinen. Es drückt bei mir so unglaublich auf die Tränendrüse. Aber ja, also so unterschiedlich vor Rührung oder weil es traurig ist oder keine Ahnung. Ich bin ständig am Weinen.
Okay, ich muss mal gucken, ob das bei hier Watch Ever mit dabei ist. Den werde ich mir jetzt auf jeden Fall mal angucken.
Also weil wir haben jetzt so einen Deal, der Marc und ich. Wir schauen immer eine Folge West Wing und dann eine Folge Muppets.
Ach ja, das ist schön. Das ist
unser traditionelles Feierabendprogramm jetzt im Moment.
Ja, das ist doch ganz nett.
Ja.
Wir schauen immer zwei Folgen. Ja.
Ihr seid euch einig, offensichtlich.
Ja. Dann guckt die Jenny, guckt dann immer noch. Oh, jetzt stelle ich mich total ins Abseits. Diese Serie mit den Physiker-Nerds.
Ah, Big Bang
Theory. Ja, genau. Okay. Aber das ist irgendwie. Bei mir kommen Comedy-Serien nicht. Das ist irgendwie. Funktioniert nicht. Ja. Also schon, das ist mal so, aber nie so, dass ich mich hinsetzen würde und das gucke.
Ich finde es schon lustig, aber so ein bisschen ja. So ist es für mich schon so eine One-Gag-Show, weil es eben so, es gibt dieses Setup und
genau.
Die Figuren und es wird dann halt immer wieder so ausgespielt. Und, so. Und bei The West Wing finde ich es das toller, dass man irgendwie zum Beispiel auch immer wieder was lernt. Man lernt darüber, wie bestimmte Prozesse eben im Weißen Hause, was auch immer. Ich meine, natürlich ist das alles so ein bisschen fiktionalisiert und so und zum Teil natürlich auch überspitzt dargestellt. Aber letztendlich bestimmte Abläufe lernst du eben doch was darüber, wie das funktioniert. Und das finde ich einfach mal davon abgesehen, dass das sehr gut geschriebene Figuren sind und so und die alle sehr klug sind und unheimlich witzig miteinander reden und sowas, aber das finde ich schon auch einfach interessant. Und bei den Muppets ist es so, dass ich immer vorher keine Lust habe, sie anzuschauen und mich dann total amüsiere. Also daran ändert sich auch nichts. Ich habe jedes Mal wieder keine Lust, die Muppets zu schauen.
Aber ihr schaut immer erst Wrestling und dann Muppets.
Genau. Dann bevor wir ins Bett gehen, schauen wir noch Muppets.
Dann geht man gut klar ins Bett.
Ja.
Ja. So ist es auch bei Short Set Moonlight. Da gibt's am Schluss immer noch, zwischendrin kriegst du zwei Downer oder so. Und dann kommt am Schluss nochmal richtig
dann noch was zum fürs Lachen. Herz.
Ja, und dann gehst du nach Hause und ist schön.
Ja.
Ja. So. Das war okay. Die Zugabe.
Das war die Zugabe. Absolut.
Ja. Also. Ja, war sowas von.
Jetzt haben wir
über eine Stunde gespielt, geredet.
Ja. Also, kann es niemand was vorwerfen. Und so perfekt ist unser Produkt auch nicht, dass ihr behaupten könntet, es hat keinen Ereignischarakter. Es kann jederzeit total schief gehen. Weil wir wahrscheinlich jetzt auch nicht aufgenommen haben und so.
Doch, es läuft.
Okay, alles gut.
Alles gut. Oh Gott.
Also.
Mal von vorne.
Es lohnt sich, die Show auch in Berlin nochmal anzuschauen. Oder in Hamburg nächste Woche vielleicht.
Genau, nächste Woche in Hamburg. Ja, ich würde mich echt freuen, wenn es auskommt, zufällig einer unserer Hörer da ist, schreibt uns doch mal. Also Samstagnachmittag sind wir auf jeden Fall beim Weltcuprennen der Profis.
Vielleicht kommt ihr dann sogar auf die Aufnahme.
Ja, also wenn ihr Bock habt, geht bestimmt irgendwann.
Ja.
Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das hier die Haube habe, damit wir auch draußen aufnehmen können.
Gut. Okay, schöne Woche euch.
Ja, schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.